Willkommen zu einem neuen Beitrag beim Deep Essence Empowerment Summit. Ich freue mich heute auf ein schönes Gespräch mit Christina Andrea Frank, ihres Zeichens Lebensforscherin und Liebende. Ja, ich freue mich einfach super auf unseren Austausch. Schön, dass du dabei sein magst.
Ja, danke, liebe Melanie, für die Einladung. Und ich muss immer lachen, weil ich saß gerade wieder vor so einem Vorstellungsding und ich habe immer keine Ahnung, was ich mir vorstellen soll. Mag irgendwie nicht in so eine Schublade rein, glaube ich.
Das ist ja, so. Ich wollte es gerade sagen, es müssen ja auch wirklich gar nicht immer so die klassischen Beschreibungen, Bezeichnungen sein. Ne? Also finde ich auch, ja.
Ja. Oder vielleicht gibt es es auch noch nicht, was ich gerade rein. Ja. Keine Ahnung. Ich will gar nicht so nicht mehr. Ja, schön, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Und hallo an alle.
Ja, und das ist total schön, dass du das sagst, weil tatsächlich wäre jetzt auch so meine erste Frage an dich nämlich gewesen, so was, wie siehst du dich in der Welt und was sind so die Wurzeln deines Wirkens hier? Und genau, weil das zielt genau darauf ab, dass es einfach eine Beschreibung sein darf, die einfach jenseits von diesem klassischen Vorstellungstext ist, ne? Die einfach wirklich dich als Menschen beschreibt, wie du dich hier fühlst.
Das ist eine richtig schöne Frage. Und mich treibt vor allem das Thema Gemeinschaft. Ich lebe auch in einer großen deutschen Lebensgemeinschaft. Deutscher Lebensgemeinschaft. ich habe mal gehört, wir sind tatsächlich eine der größeren deutschen Lebensgemeinschaften. Deswegen, das war für mich auch relativ neu. Und das ist auch was mich antreibt. Also mich, dieses ganze Familie-, Beziehungs-, Thema, wie stehen wir in Beziehung, was ist Bindung, wie stehen wir in Relation zueinander als Menschen, was brauchen unsere Kinder, damit sie wirklich gut aufwachsen können und wir es nicht nur gut fühlen, weil wir sie eine freie Schule gegeben haben vielleicht, sondern was brauchen die, um wirklich gut aufzuwachsen, von uns vor allem als Erwachsene. Genau, und wie lebe ich einfach gesunde Beziehungen, also das ist das, was mich echt antreibt, so dieses einmal das Netzwerken. Das ist auch sowas, was mich irgendwie, so eine Leidenschaft von mir, Menschen zusammenbringen und Räume halten, das kann ich auch gut und mache ich gern. Und ja, da sehe ich so mein großes Wirkungsfeld auf der Erde, so dieses Lernorte, Lebensorte, kreieren, halten, wie kann das gelingen? Und da gibt es noch wenig Beispiele, meiner Ansicht nach. Das ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Und ja, es gibt aber tolle Netzwerke, in denen man mitwirken kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich da so reingeschlüpft bin. Und da fühle ich mich wirklich noch als so Embryophase im Ankommen. Genau. Und auf der anderen Seite, ich liebe Mandalas so und alles, was mit Holz zu tun hat und Farbe und Bunt. Das ist meine große Leidenschaft. Und ich habe auch, durch eine Stuhldose, wo mein Computer draufsteht. Ich zeichne Mandalas, habe auch festgestellt, das sind nicht nur Bilder, sondern das sind wirklich richtige, wundervolle Heilkunst, die seit sehr vielen Jahrtausenden verwendet wird. Und da begleite ich auch Menschen. Momentan viel zu wenig, finde ich. Genau, könnte gerade wieder ein bisschen mehr werden. Aber das mache ich auch total gern. So Mandala und Meditation habe ich dem mal den Titel gegeben.
Ja, total schön. Also da gibt es, also da tauchen wir auf jeden Fall gleich in ganz viele Bereiche nochmal ein. Und genau, also total spannend, dass du eben auch sagst, dass es in dem Bereich, also mit den Gemeinschaften und mit den mit dieser Beziehungsarbeit quasi, mit ne, Beziehungsgestaltung, dass es da einfach noch so wenig gibt, weil alles, was du gerade so beschrieben hast, was unsere Kinder angeht, was unsere Beziehungen angeht, unser Miteinander, ich meine, das ist so essentiell und das ist das, was wir hier leben, in was wir leben, was uns eigentlich, ne, was uns verbindet, was uns ausmacht, was unser Leben hier ausmacht. Und das ist sehr spannend, dass du sagst, dass es da im Grunde genommen noch sehr wenig gibt, dass es im Grunde genommen nur Konstrukte gibt, jenseits dieser Felder, die eigentlich essentiell für uns sind. Ne? Sehr spannend.
Ein schönes Wort übrigens, Beziehungsgestalter. Das werde ich mir merken. Ja, bin ja tatsächlich Mediengestalterin von daher, oder war mal Mediengestalterin. Ja, gefällt mir das auch gerade.
Ja. Ja, ich würde total
so
gerne einmal. Bitte?
Ja, so fühlt es sich tatsächlich an.
Ja,
so.
Ja, ja.
Genau. Junge Orte gestalten.
Ja. Ich würde auch total gerne jetzt einmal genau noch mal tiefer in genau euer Gemeinschaftsleben noch mal eintauchen, weil ich kann mir vorstellen, dass das gerade wenn wir über ja über uns als Menschen in auch in über unsere Entfaltung und so weiter sprechen, dann ist wahrscheinlich das Leben in Gemeinschaft ein Ort voller Lernfelder, denke ich, oder? Also das besteht ja quasi aus Lernfeldern, schätze ich, oder?
Es kann richtig brutal sein. Also. Es hat zwei wunderschöne Seiten und es hat auch richtig heftige Seiten, ne, wo es wirklich ins Eingemachte geht. Und ich sage auch immer wieder hinterfrage und ich auch immer wieder an dem Punkt stehe und frage, sind wir noch eine Gemeinschaft, sind wir ein Wohnprojekt, was sind wir? So nicht nur ich, viele. Oder dann immer wieder so, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, damit wir nicht ein Wohnprojekt werden, sondern eine Gemeinschaft bleiben. So ist das sowieso. Es ist immer schön, man kann Gemeinschaft wirklich mit einer Liebesbeziehung vergleichen. Ne? Also, wenn man dann eine Zeit lang zusammenlebt und dann lebt man nur noch in so einer Pseudoharmonie nebeneinander her und dann ist es auf einmal keine richtige Liebespartnerschaft mehr, wo man so leidenschaftlich so Räume, Intimität teilt, sondern man strukturiert seinen Alltag durch und hasselt so gemeinsam durch den Tag, aber ist nicht mehr wirklich verbunden. Und ich glaube, das lässt sich Gemeinschaften wirklich auch eins zu eins zu übertragen. Wann sind wir eine Gemeinschaft und wann sind wir nur noch irgendwie die Leute, die zusammen an einem Platz leben? Mhm. Genau.
Was macht diese Gemeinschaft denn für dich aus? Also genau, wenn du mal unterscheidest zwischen...
Ja, ja, wir hatten tatsächlich eine wundervolle Intensivzeit jetzt im Juli und haben uns in der Intensivzeit gefragt, was ist eigentlich unsere gemeinsame Vision noch neben, ne, neben dem ganzen, was so ein Ökodorf oder, also wir sind ja in dieser Ökodorfbewegung mit drin und ganz Ausrichtung auf ökologisch und all das halt, ne, die ökologisch bauen und ökologisch essen und am besten selber anbauen und sowas. Wenn man da nochmal wegguckt, was ist uns wichtig? Und wir merken immer wieder, Beziehung ist wirklich unser Kernthema, wo wir wirklich zusammenkommen und merken, das treibt uns an. Und auch so ein, wir haben in dieser Visionssuche im Juli haben wir wirklich so einen Baum, das war total faszinierend, weil jeder hat so Zettel beschrieben und dann haben wir den Boden gelegt und dann standen wir da und waren ganz ehrfürchtig, weil es ergab einen Baum. Also es kam, war nicht geplant, sondern es war dann einfach einer. Und in den Wurzeln war wirklich so der Stamm, ja, der Stamm, der über mehrere hundert Jahre geht. Und in der Krone war so Lebenslernort, Uni, also Lebensuni, solche Dinge, was uns ja immer wieder eigentlich fehlt als Menschen. Ne? Wir sind in der westlichen Welt sehr gut hier und wahnsinnig gut, was Wissen angeht und vielleicht auch noch Mathematik und Schreiben und Wörter. Aber emotional, finde ich, sind wir ganz schön, da können wir echt noch richtig nachziehen, also richtig nachziehen. Und auch was die Begleitung der Kinder angeht, was die Begleitung der älteren Menschen in der Gesellschaft angeht, was überhaupt, ne? Wir leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Und das einfach zu durchbrechen. Und wir merken hier immer wieder, wir stoßen natürlich an die gleichen Themen. Ne? Es ist nicht, dass wir hier diese Themen nicht haben, aber wir können sie vielleicht leichter angucken als andere.
Ja. Ja, und das ist spannend, weil es ist im Grunde genommen, es ist wie eine kleine Welt, also eine kleine Welt für sich, die eigentlich theoretisch die große Welt abbilden sollte. Ne? Also was man eigentlich übertragen sollte, ja, dann auf die große Welt.
Ja, ja, genau. Also ich war im Frühjahr war ich beim Chen Deutschland Treffen. Es gibt dieses wundervolle Netzwerk, das heißt Chen. Das ist das Global Eco Village Network. Das gibt es eben für die ganze Welt, es gibt es für Europa, es gibt es für Deutschland. Und ich war im Deutschland Treffen und da war ein Matthias vom Umweltbundesamt und der meinte, er sieht die Ökodörfer einfach als die Forschungslabore unserer Gesellschaft. Und das hat mich unglaublich berührt, weil so habe ich es noch nie gesehen. Ne? Das war mir nie so klar. Und er meinte, wir haben unglaublich viel schon von euch gelernt. So von den ganzen Ökodörfern, die es so gibt. Und es gibt ja richtig tolle Projekte in Deutschland. Oder weltweit eigentlich. Nicht nur Deutschland. Das berührt mich auch immer wieder, wenn diese Menschen zusammenkommen und wirklich, ich dann merke, so, ich war dann beim Treffen auch in Schweden jetzt, beim Europatreffen. Und es ist echt berührend zu sehen, Ja, da kommen richtig Menschen, die sich Gedanken machen über die Beziehungen und wie kann Gesellschaft wirklich funktionieren, fernab all dieser Konstrukte, die wir jetzt haben. Oder integriert auch in diese Konstrukte. Das heißt ja nicht, dass wir die abschaffen müssen, sondern genau.
Ja, das kann auch parallel, ne? Also es ist aber super, also ich finde, das ist super schön und das macht total Mut, genau, dass du gesagt hast, dass wir schon ganz viel eben von den Dörfern gelernt haben, ne? Also und dass einfach, dass wirklich da die Wurzeln sind sozusagen und von da aus es jetzt wächst. Das finde ich, das ist super schön und das macht total Mut, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also ich bin auch echt, ich war wirklich gerührt. Wir sind ja ein sehr junges Projekt. Uns gibt es jetzt 8 Jahre. Ich bin seit 3,5 Jahren hier. Aber es gibt ja auch das ZEC, es gibt Tamera, es gibt Lebensgarten Steierberg. Es gibt echt ein paar große Gemeinschaften in Deutschland, die wirklich Sieben Linden, ist ja auch eine der bekanntesten, die es einfach wirklich schon sehr, sehr lange gibt und die ihr Wissen halt auch teilen und ihre Erfahrungen teilen und können wir auch immer hinfahren und tiefer eintauchen und sowas. Und das ist echt toll. Ich meine, bei uns kann man auch, ich will uns jetzt nicht klein machen an der Stelle, aber wir sind natürlich wirklich noch sehr jung. Genau. Und ich finde einfach schön. Wir haben unsere Qualität, die andere vielleicht nicht haben. Ne? Das ist, ich hatte dieses Gespräch mit, ich hatte ein Interview mit Benjamin von Mendelssohn aus Tamera und da ging es auch um dieses Generationenthema und dass eben diese Alten, die schon so lange dabei sind, auch von den Jungen lernen und umgekehrt. So, ne, dass jetzt die nicht in ihren festgefahrenen Mustern bleiben, sondern eben auch wieder die Jungen mitnehmen. Und so fühle ich mich auch so ein bisschen im Gemeinschaftskontext. Ne. Wir sind noch eine sehr junge Gemeinschaft und der Austausch mit den älteren Gemeinschaften tut uns total gut. Und gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass wir unser eigenes etablieren, unsere eigenen Systeme finden, unsere eigenen Wurzeln finden.
Ja, super schön, das hört sich total gesund an, weil genau darum geht es im Grunde genommen, ne? Dass es so zwischen den Generationen oder eben genau jüngere und ältere Dörfer, dass dieser Austausch stattfindet und man voneinander lernt und quasi neue Sichtweisen auch annehmen kann. Und nur so kann es dann wachsen und vorangehen, ne? Und super schön. Also.
Ja, klingt vielleicht jetzt sehr romantisch. Ich finde den Prozess an und für sich ganz schön hart. Also schon ganz schön heftig auch, finde ich. Ja, also ich meine, wir machen alle Fehler beim Laufen lernen.
Ja, so ist das, ja. Was würdest du denn sagen? Also genau, was bedeutet dieses Gemeinschaftsleben für, ja, für den Einzelnen, also für dich und deine Entfaltung und für dein Menschsein?
Was bedeutet das? Na, erstmal werde ich ganz hart damit konfrontiert, wo ich Probleme mit Nähe und Kontakt habe. Das ist so die erste Konfrontation, die man kriegt. Wie viel Nähe, wie viel Kontakt, wie viel Intimität kann ich zulassen? Und ich würde die Intimität gerade aus dem Kontext, diese erotische Intimität ist, ne, wenn wir über Intimität sprechen, denkt jeder sofort an Sex und sinnliche Begegnungen, das ist ein wunderschöner Teil davon. Aber Intimität ist für mich einfach noch viel, viel mehr, nämlich dass ich meine intimsten inneren Prozesse mit anderen Menschen teile. Und wenn du in Gemeinschaft lebst, kommst du eigentlich nicht drumherum. Also es gibt natürlich viele, die drumherum kommen, ja, aber dann bist du auch nie so wirklich richtig im Gemeinschaftskörper verankert. Also es ist ein bisschen tricky. Und wir lernen einfach voneinander. Ich bin jetzt 3,5 Jahre hier und ich fange in den Tiefen an, diese Struktur zu verstehen, also körperlich eben auch zu verstehen, nicht nur mit dem Verstand. Und die Menschen, ich weiß, wie die Menschen um mich herum ticken. Ne? Ich weiß, okay, da, ne, die ist jetzt gerade in dem Prozess und ich kann da sein, aber ich muss es jetzt nicht so als meins nehmen oder umgekehrt. Hey, die sagt mir jetzt gerade echt eine Wahrheit. Ja? Und das habe ich über mich selber nicht gesehen. Ich bin damit natürlich auch ständig konfrontiert. Es ist schwer, dann da rauszugehen. Und gleichzeitig, für mich ist es einfach existenziell. Also es ist wie so unausweichlich. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in so einem Einfamilienhaus zu leben und nur so einen freundschaftlichen Kontakt mit meinen Nachbarn zu pflegen und kein soziales Netzwerk zu haben, sondern vielleicht nur zu arbeiten und die Kinder in die Schule zu geben, so, und da Leute zu treffen. Aber mein soziales Netzwerk habe ich nicht. Und das fehlt so. Also ich meine, ich habe ja gemerkt, dass es fehlt, ne? Und ich war auf der Suche und bin ja letztendlich in Gemeinschaft gelandet. Das hat mich 10 Jahre gedauert, um an den Punkt zu kommen. Aber es ist unvorstellbar, anders zu leben, finde ich. Also es geht gar nicht. Es ist so Für mich ist es wirklich fast schon eine symptomelle Krankheit, die wir haben in diesen Einfamilienhäusern. Und jeder lebt so für sich und ist so auf sich fixiert, aber sieht den anderen fast schon gar nicht mehr. Und genau.
Ja, und dadurch auch, also zum einen, genau, wollte ich gerade noch mal eben dazu sagen, so wie du es beschreibst, ist es im Grunde genommen so ein bisschen wie Familie auch, ne? So wie
Ja,
du
es ist
beschreibst, einfach in
absolut.
diese absolute Nähe zuzulassen. Das ist ja im Grunde genommen wie in der Familie dann. Und genau, und was du gerade noch gesagt hattest, dass, genau, wenn wir die andere Situation dann eben jeder in seinem Häuschen und mit sich, das ist, da sind wir, das ist ein bisschen wie ein Schutz auch ein Stück weit. Wir können uns so vielen Dingen entziehen einfach. Wir müssen uns mit so vielen Dingen dann gar nicht auseinandersetzen, weil wir gar nicht in diese Situation kommen, in diese Nähe kommen, dass jemand das bei uns berührt, oder?
Ja. Also es ist, ich habe das auch immer so gesehen. Also ich habe tatsächlich auch zum Beispiel Einfamilienhäuser, ist so viel in der Gegend, wo ich gewohnt habe, waren so viele große Häuser, wo immer eine oder zwei Personen gelebt haben. Und ich habe gemerkt, okay, es ist halt dieser Schutzpanzer, ne? Es ist wirklich so eine große Schutzhülle, die man um sich aufgebaut hat. Und früher waren die Häuser kleiner, die Menschen, und ich habe dann angefangen zu forschen, so, hey, wie haben die Menschen früher gelebt? Und bin halt drauf gekommen, okay, früher waren die Häuser viel kleiner und es waren in kleinen Siedlungen und die Menschen kamen halt in der Mitte zusammen. Und der Wunsch steckt irgendwie noch in uns allen. Und wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen drin verrannt und das ist okay. Und es war vielleicht auch wichtig, um was zu finden. Nicht nur vielleicht, sondern es war sicher wichtig, um diese Individualität vielleicht vom Wir zum Ich zu kommen, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir vom Ich wieder zum Wir kommen, dass wir eben wieder zurückkommen in diese kleinen Siedlungen und merken, hey, der Nachbar ist vielleicht doch gar nicht so blöd, wie ich dachte, oder ah, der hat die gleichen Themen wie ich. Ne? Weil wenn wir wirklich anfangen, uns zu sehen, merken wir so, eigentlich so unterschiedlich sind wir gar nicht. Uns bewegen die gleichen Sachen. Jeder fühlt sich an irgendeiner Stelle hässlich. Jeder hat an irgendeiner Stelle das Gefühl, nicht genug zu sein. Jeder möchte eigentlich nur geliebt werden. Und das merken wir dann an so einem Punkt irgendwann und können uns da begegnen. Oder auch nicht. Ja? Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich gerade nicht. Und das ist auch okay. Das ist jetzt nicht ein, du musst jetzt da. Aber es ist schön, mal vielleicht, ne, zu sagen, okay, meine Strategie ist der Rückzug, das Alleinsein. Und wenn dann jemand kommt und klopft und sagt, hey, komm, wir hätten mich gern dabei. So, das berührt mich unglaublich. Und dann weine ich erstmal. Es braucht einen Schritt, da rauszugehen. Aber es ist total heilsam, weil es halt eine Überlebensstrategie war, die war wichtig.
Ja, und so wie du es auch beschreibst, auf dieser Ebene eben diese Gespräche, was du gerade auch gesagt hast, und auf dieser Ebene entsteht eben ja auch diese wahre Verbundenheit, die wir dann haben, ne? Das ist ja das, was uns auch nährt, ja, so wie du sagst, was uns dann auch berührt, ne? Wenn du merkst, so, oh, die anderen, also möchten mich dabei haben, obwohl ich eigentlich gerade nicht kann. Das ist ja das einfach wirklich, was einen dann berührt. Oder wenn einem jemand sagt, dass es ihm nicht gut geht, weil das ist ja so wirklich dann so auf einer ganz anderen Ebene wirklich so diese Wahrheit zu sprechen, ne? Und das finde ich, was ein so unglaubliches Band dann auch, oder eine Verbundenheit eben schafft.
Ja, und es macht auch was mit unserem Nervensystem tatsächlich. Ich habe mich sehr, sehr viel mit unserem Nervensystem beschäftigt und was es so braucht. Und genau, da kommt halt eine Entspannung rein, die vielleicht so nicht reinkommt. Ja, zum Beispiel, wir haben hier viele Kreise, ne? Und das kann auch echt ganz schön anstrengend sein. Aber wir haben auch Kreise und die sind ja auch zum Teil echt wichtig, dabei zu sein. Und manchmal geht es mir einfach nicht gut. So, sag ich zum Beispiel gerade familiär einfach und ich merke, es geht mir einfach nicht gut. Und letzte Woche Montag war wirklich ein heftiger Tag für mich und gleichzeitig hat einer dieser Kreise stattgefunden, wo ich wirklich unbedingt die ganze Zeit, habe mich richtig drauf gefreut, dass der endlich mal wieder stattfindet. Und dann war ich so hin und her gerissen und dann habe ich mich erinnert, dass eine von uns hat mal gesagt, so, hey, kommt doch einfach zu den Kreisen, legt euch an die Seite und sagt, mir geht's nicht gut, aber ich wäre einfach gern da. Ich will einfach zeigen, hey, mir ist der Kreis auch wichtig. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann einfach aufs Sofa gelegt, habe gesagt, Leute, mir geht es wirklich nicht gut. Ich kann heute nichts beitragen, aber ich möchte einfach mit da sein und den Raum wertschätzen. Also das habe ich, wahrscheinlich habe ich es nicht so gesagt, aber das war so mein Gefühl. Und habe den Raum dann in der Form, einmal war es für mich total schön, einfach mit dabei zu sein in der Gruppe und irgendwie teil zu sein. Und dann irgendwann habe ich doch mal was beigetragen. Und ich wusste, okay, ich bin auch willkommen mit meinem Schmerzgrad und mir geht es nicht gut. Und das war schön zu spüren.
Das ist richtig schön, finde ich auch, dass man dann nicht irgendwie eine Maske aufsetzen muss und ne, damit
Genau.
man damit
Ja,
kein Körper
genau.
schlechte Laune kriegt, so nach dem Motto.
Ja. Das ist mir gerade irgendwie wichtig. Sorry, und dann lasse ich dich wieder reden. ich will immer nicht. Aber die gerade so diese Frauenthemen, weißt du, wir Frauen bluten einfach einmal im Monat und wir haben den Zyklus und mal sind wir so wow und mal so und das hat hier Platz und wir Frauen wissen voneinander. Und ich kann auch eben in den Raum reingehen und sagen, so heute blute ich, mir geht's nicht gut. Und ich arbeite heute mal nicht. Ich blute, mir geht's nicht gut, so. Oder ich brauche einfach Rückzug. Mir kann es ja trotzdem gut gehen, aber ich fühle mich jetzt heute einfach nicht so nach To-Do. Und das hat hier Platz und Raum und das hat Verständnis. Und das berührt mich sehr. Also das ist mir wirklich wichtig. Und da habe ich auch Lust, dass das noch mehr in die Gesellschaft sich verankert. Ja, weil gerade so junge Mädchen, die in die Schule, meine älteren Kinder dann, ne, in die Schule, und ich habe immer gesagt, also wir hatten zum Glück einen geilen Hausarzt, der hat sie dann krank geschrieben, angerufen und gesagt, so, haben ihre Tage, ja, okay, kein Problem. Und dann hat sie immer 3, 4 Tage krank geschrieben. Und das fand ich so gut, also dass der Arzt das auch totales Verständnis hatte. Und ich finde es auch wichtig. Weil ich kann mich erinnern, wie sehr ich gelitten habe in der Schule oder in der Arbeit, wenn ich dann diesen Tagen, wo man eigentlich so für sich sein sollte und dem Rückzug und vielleicht alles zu viel ist und man gar nicht wirklich sich konzentrieren kann auf irgendwelche strukturellen Dinge, sondern einfach sich zur Weiblichkeit hingeben mag und diesen Fluss. Ja.
Ja, absolut. Und also bei allem, was du gerade beschreibst, finde ich, also habe ich automatisch, denke ich dann immer, also denke ich gerade immer, wie schön es wäre, das in Also wenn das einfach die Normalität wäre, so
ja.
An allem, was du gerade beschreibst, ne, dass man einfach mal sagen kann, es geht mir nicht gut und dass es okay ist. Und also bei allem, was du gerade, das ist eigentlich wünschenswert, das ist normal, also so gefühlt normaler Umgang miteinander eigentlich. Ja, richtig
schön.
Ich glaube,
wir können nur anfangen. Also es ist wirklich, ich glaube, es ist an uns einfach anzufangen. Diesen Mut zu haben, mich damit mitzuteilen.
Ja.
Sagen, hier bin ich und so geht's mir gerade. Oder so bin ich gerade da. Also, ja, so bin ich gerade da.
Ja.
Und ich habe das die Woche erlebt im Krankenhaus. Meine Oma war im Krankenhaus, sie hatte einen Schlaganfall und dann bin ich hin und da war der Arzt und dann hat er so sein technisches runtergerattert und ich habe ihm einfach angeguckt und ich habe nichts, also ich habe keinen Respond gegeben. Und er hat mich dann so angeguckt und es war wirklich. Und ich war einfach mit meiner Traurigkeit, also ich habe in dem Moment gemerkt, okay, ich bin traurig, kann jetzt noch nie mehr sagen, dass ich traurig bin, ich bin einfach traurig. Und ich habe ihn aber dabei angeguckt und bin da geblieben und habe eben nicht nach einer Antwort gesucht. Und dann hat er mich angeguckt und gemeint, ja, ist traurig, ne? Und das war so ein berührender Moment für mich,
ja.
Weil ich gemerkt habe, okay, ja, ne, eigentlich spürt er es auch, dass es traurig ist. Und klar, er kann es nicht an sich ranlassen, weil, verstehe ich auch, ne, in der Situation, wo er steckt. Aber also für mich ist es wirklich egal, wo ich bin, ich versuche, ich kann gar nicht mehr anders. Ich bin ja die meiste Zeit in einem Umfeld, wo das ein normaler Umgang ist. Und wenn ich dann rausgehe oder in die Schule von meinen Kindern oder sowas, dann mache ich das auch, weil ich einfach nicht mehr anders kann.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten einfach alle damit umgehen.
Wunderschön. Absolut. Ja. Absolut. Und ich glaube auch, dass einfach je mehr Menschen das tun, desto mehr ist es den anderen auch erlaubt, das zu
ja,
tun.
Ja,
also es
genau.
Wächst ja ganz, ganz von alleine. Ne? Also ich finde auch, also ich sage auch manchmal, also ja, irgendwie Dinge ab, wo ich sage, irgendwie, mir ist heute einfach nicht danach oder ich mag einfach gerade nicht oder
ja.
Ne, das ist gerade irgendwie nicht dran. Und ich denke auch, damit gibt man allen anderen eben auch irgendwo die Erlaubnis, das auch zu machen oder überhaupt drüber nachzudenken, dass
ja.
Das okay ist. Ne?
Weil, ich meine, im Grunde halten wir die Struktur alle zusammen aufrecht. Es ist ja keiner, der uns das sagt. Es gab zwar in unserer Kindheit welche, ne, die das uns gesagt haben. In der Kindheit gab es die Eltern und den Lehrer und die Eltern, die vielleicht sagen, jetzt roll nicht so rum oder stell dich nicht so an oder whatever. Und dann gab es die Lehrer und in der Schule war halt einfach kein Raum für das, überhaupt gar keiner, da war das nicht gefragt. Und so haben wir uns das alle selber antrainiert, um zu überleben. So, und wir führen das jetzt alle fort, aber da ist ja eigentlich niemand mehr. Ich bin mir sicher, wenn du deinem Chef sagst, fuck, mir geht's heute nicht gut, ich bin traurig, dann sagt der wahrscheinlich, oh hey, danke, was brauchst du? So, wenn es ein guter Chef ist. Wenn er sagt, nö, und dann gehen sie zurück an die Arbeit, dann sollst du dir einen anderen Arbeitsplatz suchen. So, genau.
Ja, du hast vor ein paar Jahren, hast du ja entschieden, dich quasi voll und ganz dem Leben hinzugeben. Können wir da noch mal eintauchen? Was hat das mit dir gemacht? Was war so dein Auslöser und wie gehst du deinen Weg jetzt?
Oh Gott. Ja, so eine radikal extreme Phase. Ich mache immer so radikal extreme Dinge, wo ich mal mir zum Beispiel eine ganze Woche zu allem Ja sage, was in mein Leben kommt oder sowas. Und da war ich vorher bei einem spirituellen Lehrer eine Zeit lang, wo es ganz viel um Gott und Hingabe gab. Und ich habe mit ihm dann nicht mehr so resoniert, aber mit dem Thema an und für sich wird total resoniert. Und habe mich dann entschlossen, mich einfach Gott ganz hinzugeben. Also auch so einer inneren Kommunikation mit Gott heraus. Und habe das auch als Geste habe ich immer unterworfen. Das war, ich weiß gar nicht, so vor und während Corona, genau. Da kam dann gerade die Corona-Zeit irgendwie so. Da war das auch super leicht. Und diese totale Hingabe, ich weiß gar nicht, ob ich die noch so ganz lebe. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Genau. Muss ich mich gerade selber fragen, ob ich das noch so ganz lebe. Irgendwie schon, aber ich merke auch, es gibt schon auch, wo ich dann Nein sage und einen anderen Weg gehe. Genau, meinen freien Willen wieder mehr nutze. Aber es hat mich dahingehend verändert, dass ich zum einen natürlich Gott angenommen habe. Diese, nicht nur als Idee von Gott, so habe ich bin so aufgewachsen, es gab diese Idee von Gott. Und überhaupt mal den Namen, ne? Ich habe das Leben selbst, nenne ich es auch oft, weil das einfach in der Gesellschaft mehr landet, als wenn ich jetzt sage Gott, dann gehen viele so, oh mein Gott. Hatte ich gestern ein schönes Gespräch. Genau. So, also mich dem Leben selbst hinzugeben, bedeutet für mich einfach zu gucken, was braucht es. Also für mich ist es so ein radikales Dienen. Und das klingt immer so, ich weiß auch nicht, aber für mich ist es eine komplette Hingabe und ein radikales Dienen ans Leben und zu gucken, okay, was braucht es gerade von mir? Wo kann ich gerade wirklich wirksam sein? Zum Beispiel als Mutter, ne? Als Mutter bin ich ja immer wirksam. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder. Ich bin ja Langzeitmutter. Mein ältestes Kind wird jetzt 19. Und ich war immer zu Hause. Also ich habe immer zwar gearbeitet, auch online, aber ich war trotzdem da. Und wir hatten immer diesen engen Familiencontainer, weil wir ja sehr, sehr lange gemeinsam auf Reisen waren auch. Und die Kinder nicht zur Schule gegangen sind. Und da einfach... Diese Hingabe als Mutter, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich viele, ne? Und dann braucht es das und dann mache ich das und dann braucht es das und abends gehe ich irgendwie total erschöpft, aber zufrieden ins Bett meistens. Manchmal bin ich auch ausgebrannt, dann habe ich zu viel gemacht und habe meine Bedürfnisse zu wenig geachtet. Und in diesem so zu schwimmen und das einfach auch auf Gemeinschaft zu übertragen, okay, was braucht es gerade von mir? Wo kann ich wirklich gerade wirksam sein? Oder in Beziehung und genau. Ich glaube, das ist es so auch in meinem Online-Business. Ich überdenke ja jedes Jahr alles radikal, was total anstrengend ist, aber ich habe das Gefühl, das bringt mich noch mehr an den Kern. Ich zum Beispiel, für mich ist ein Teil des Dienens zu sagen, jetzt ich habe keinen Bock mehr auf dieses kapitalistische System und dieses im Online-Business gerade, da gibt es das ja wirklich extrem. Aber wie finden wir da die Mitte? Ne? Weil wir wollen ja wirksam sein online und wir brauchen auch Geld. Ist einfach so. Und wie finde ich da irgendwie die Mitte? Und ich suche da gerade meine Mitte, ohne hier die große Online-Business. Ich meine, ich könnte das alles, aber ich will es nicht. Mhm. Und das ist für mich so die Hingabe ans Leben, zu sagen, okay, na, genau, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich weiß, wie Online-Marketing zu 100% funktioniert und ich könnte mir Funnel aufbauen, wo ich richtig Geld damit verdiene und die Leute so durch diese ganzen Tricks manipuliere, dahin zu bringen, mir jetzt das Geld zu überweisen. Und ich will es aber nicht, sondern ich will wirklich dienen und gucken, was braucht der Mensch und wie können wir in einen guten Ausgleich kommen und so, hey, lass uns doch einen gemeinsamen Ausgleich finden. Und das ist aber ein Prozess, den ich seit Jahren gehe, weil es ist halt schwer, ne? Ich habe ja auch ein Bedürfnis, ich brauche auch Geld und oh, und so eine wirkliche Antwort da drin bin ich immer noch auf der Suche, also ich habe viel ausprobiert, genau, über Crowdfunding und alles Mögliche. Habe aber noch nicht so ganz die hundertprozentige Lösung gefunden, aber ich probiere was Neues aus jetzt gerade. Ist aber noch so ein bisschen hidden versteckt.
Ja, super spannend. Also ich finde auch, also das ist wirklich ein spannender Weg, weil genau in dem Moment, wenn man, also man lebt dann einfach ein anderes System, aber man lebt wieder ein System, ne? Also wenn man sich jetzt, wenn man jetzt... das wirklich alles so super strategisch aufbaut und so. Und es ist überhaupt nichts Schlechtes, aber genau, es hat, ist dann einfach nicht mehr die, es ist nicht die Hingabe dann, ne? Es ist dann einfach ein anderes System, als dann geht man ein System und geht ins nächste sozusagen.
Genau, und was ich darin tatsächlich lerne, ist, aus dieser Radikalität zwei Schritte auszusteigen, weil ich wirklich krass radikal immer mal wieder bin. Und dann wie so alles hinterfrage und alles zerstöre und gar nichts mehr funktioniert. Und dann bin ich am Ende, habe ich meine eigenen Bedürfnisse da drin völlig übersehen.
Okay.
Und zu sagen, okay, was, ne, wo dient mir vielleicht sowas auch? Oder wo tut es mir gerade gut? Und meine Kinder lernen mich immer so viel. Und die Großen, die gesagt haben, sie wollen einen Abschluss machen und sie gehen jetzt dafür in die Schule, ja, weil sie wollen jetzt einen Abschluss machen und sie haben gemerkt, alleine schaffen sie es nicht und sie brauchen einen Lehrer, der vorne steht und ihnen sagt, dass sie das und das jetzt gerade machen sollen und wie sie es machen sollen. Und denen tut es jetzt gerade auch gut. So. Und das hat mich wieder gelehrt, okay, vielleicht einen Schritt aus meiner Radikalität wieder auszusteigen und zu gucken, okay, wo dient mir was? Wo dient was den Menschen? Und ich glaube, das ist die Frage, die ich mir meistens stelle. Ich will echt nicht sagen, dass ich darin perfekt bin. Ne? Wirklich nicht. Ich bin einfach am Gucken immer wieder. Aber ich hinterfrage es immer wieder. Und ich habe wundervolle Freunde, die es noch viel mehr hinterfragen wie ich und mich dann darauf aufmerksam machen, was natürlich sehr wertvoll ist. Genau. Und einfach immer wieder zu hinterfragen, dient es mir, dient es den Menschen, dient es der Welt, dient es Gott, dient es der Erde, whatever, so, ne? Ist es gut für die Natur? Weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir noch haben. Und ich frage mich oft, warum machen alle so weiter? Es ist irgendwie eigentlich nicht mehr möglich, so weiterzumachen, aber trotzdem machen alle so weiter und jeder geht stur. Aber das frage ich mich seit Jahren. Ich frage mich das wirklich seit Jahren. Wie kann jeder so mit so Scheuklappen einfach weiterlaufen? Ich meine, ich habe Antworten darauf gefunden, ne? Aber trotzdem bleibt so ein Rest von, ja, okay, aber was braucht es denn jetzt, dass wirklich mal alle aufwachen und sagen, okay, vielleicht. Ich meine, es passiert. Und ich weiß, wie langsam Gemeinschaft ist. Also, wenn ich selber was mache, dann geht es zip, zip, ja, also jetzt mal so übertrieben, nicht immer, weil ich habe ja meine eigenen Prozesse auch noch. Wenn ich was mit der Familie mache, geht es schon langsamer. Mache ich was in der Gemeinschaft, brauche ich Geduld. Es muss durch jeden Gemeinschaftskörper, durch jeden Einzelkörper durch. So, und wenn ich es auf die ganze Gesellschaft übertrage, es dauert einfach und wir brauchen wahrscheinlich auch Geduld dafür.
Ja, und ich glaube, es ist genau wie du sagst, es ist in Bewegung. Es ist schon in Bewegung, es ist nur einfach noch nicht sichtbar. Ne? Ich glaube auch, dass der Samen definitiv gesetzt ist und einfach ja schon so viele Menschen in ihren Prozessen sind. Es ist einfach nur noch nicht das Ergebnis sichtbar sozusagen.
Ja,
Schritte von vorne passieren einfach noch nicht überall. Ne?
Ja.
Und ich fand es gerade auch nochmal spannend, was du gesagt hast, eben, dass du eben auch gesagt hast, deine ältesten Kinder möchten jetzt in die Schule und sagen, aber das Schöne ist ja, du hast dieses Fundament gelegt und sie konnten das quasi selber für sich erkennen, dass das eben für diesen Moment ist das ihr Weg. Und ich finde, das ist ja einfach super wertvoll. Also dann ist es so, es ist eine eigene Entscheidung gewesen. Sie merken, das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt für den Abschluss, brauchen sie das jetzt. Aber grundsätzlich für den Rest ihrer Zeit haben sie es nicht gebraucht. Und das ist super, finde ich. Das ist eine so schön zu sehen, diese Kombination, die da so gut funktioniert dann. Ne? Also sie hängen ja quasi nicht willenlos in dem System, sondern sie haben sich bewusst dafür entschieden, das jetzt für diesen Moment quasi zu nutzen oder sich da eben Hilfe zu holen. Und das ist super, finde ich, dass sie das so bewusst kombinieren können. Und danach werden sie ihren Weg gehen. Ne?
Ja, und ich finde es auch erstaunlich. Ich meine, es sind ja nicht nur meine Kinder, ich sehe ja viele, die so diesen Weg gehen, gerade in dieser Eyeliner-Szene da. Es gibt oft dann mit 15, 16 den Wunsch, irgendwie eine Schule zu besuchen, einen Abschluss zu machen. Nicht bei allen, aber doch bei einigen sehe ich das. Und ich finde es einfach faszinierend, weil die erkennen dann auch selber, okay, früher sollte man da nicht reingehen. Und bringen ja auch was mit. Also ich glaube, die, weiß nicht, sind schön, was sie auch mitbringen. Und ich finde, sie haben eine Reife darin, ja.
Total.
Ja. Und ich bin auch immer wieder an dem Punkt, also es kommt gerade in so Interviews, kommt es immer wieder hoch, mir fehlt einfach die Zeit. Ich hätte einfach den Wunsch, auch an den Schulen wirksam zu sein. Und weil ich glaube, diese Angst einfach, dass Kinder nicht lernen, das ist ja immer noch die größte Angst, die über allem steckt. So wie okay, wie kann das denn funktionieren? Und ja, diese Angst ist einfach so groß. Und wenn wir da mal wirksam werden könnten und die Leute in die Entspannung bringen, das wäre total schön.
Ja.
Aber es kommt bestimmt irgendwie. Es gibt viele Leute, es gibt viele tolle Leute, die da was machen, das weiß ich. Und ich glaube, die machen auch echt einen tollen Job.
Was würdest du denn sagen? Du hattest das nämlich ganz am Anfang, hattest du es ja auch schon angesprochen, eben, dass du auch genau ganz viel dich damit beschäftigst. Eben, was brauchen Kinder denn wirklich? Was, also magst du da nochmal sagen, genau? Also, was sind da deine Erfahrungen?
Ja, die brauchen halt vor allem feste und sichere Bindungspersonen. Und was in den ersten Jahren Mama und Papa einfach sind. Also vor allem die Mama und der Papa ist nicht nur für die Kinder da, sondern eigentlich tatsächlich meiner Ansicht nach, also es ist jetzt so meine subjektive Meinung, ist der Papa dazu da, die Mama zu halten und im Familienraum auch wirklich so diesen sicheren Container, der macht nochmal so ein, der baut nochmal so ein Häuschen drum. So. Und wenn die Mutter gut gehalten ist, der Vater ist gut, also der Vater hält gut, ist auch gut gehalten in sich, Mutter hält gut und dann sind die Kinder schon mal in so einem geschützten Container. Und dann braucht es natürlich, ne, das Klassische, das ist, glaube ich, inzwischen wirklich auch in der Gesellschaft angekommen, Familienbett tragen, stillen, viel kuscheln, Nähe,
ja.
Diese ganzen Erziehungsmodelle einfach mal pom, pom, puff, im Mülleimer werfen, also lasst es einfach sein. Es braucht kein Mensch. Diese ganze Erziehungsidee ist einfach Müll. Also die ist wirklich Müll. Die können wir einfach mal in den Mülleimer werfen. Das braucht es nicht. Es braucht kein Schlaftraining. Das Kind lernt wirklich, ich schwöre es euch, ich habe es ausprobiert mit dreien, gelernt zu schlafen alleine. Die wollen auch irgendwann nicht mehr mit euch schlafen. Das ist ganz natürlich. Und die stillen auch nicht ihr ganzes Leben lang. Die wollen auch irgendwann nicht mehr stillen. Also es ist tatsächlich, man darf da so ein bisschen Vertrauen lernen. Und die lernen auch alle lesen, die lernen alle schreiben, die lernen alle, was es für die Gesellschaft braucht. Die sind intelligente Wesen und diese ganze Erziehungsidee, die können wir einfach in die Mülltonne kloppen. Es war ein netter Versuch, das konnten wir mal ausprobieren, aber es war, hat nicht funktioniert, es braucht was anderes. Und ich glaube, diese Bindung, ne, es braucht diese Bindungsperson, es braucht Vorbilder, es braucht Vertrauenspersonen. Ich muss meinem Erwachsenen vertrauen können. Ja, und der muss auch wiederum sich selber vertrauen und auf seine Bedürfnisse achten. Das ist ganz wichtig, das wird oft in der Szene vergessen. Aber es braucht diese verantwortungsvolle Bindungsperson. Und ich muss lernen, das habe ich gestern für meine neue Homepage, habe ich da was drüber geschrieben, das fand ich so schön. Ich muss lernen, der Erwachsene zu werden, der dieses innere Kind hält, und zwar der Erwachsene, den ich nie hatte, mich selber so zu halten und dann auch natürlich meine Kinder so zu halten oder die Kinder überhaupt so zu halten. Genau, und Bindung ist eben, ne, nicht mit drei oder mit eins in die Krippe, da kriege ich ja Gänsehaut. Das ist für mich ein No-Go, es tut mir leid, ich weiß, dass da jetzt viele aufschreien werden, aber für mich ist es einfach ein No-Go, ein Kind so früh von der Mutter wegzugeben, geht nicht. Für mich braucht es da was, wie können wir die Mütter besser halten? Ja, ich weiß, also liebe Mütter, ich verstehe euch, liebe Väter, ich verstehe euch auch. Aber ich bin der Meinung, wir sollten eher gucken, was brauchen die Mütter und die Väter, damit sie für ihre Kinder da sein können. Und dann gucken, wann ist das Kind soweit, in die Welt zu gehen? Und in welchen Schritten kommt es wieder zurück? Weil die gehen in kleinen Schritten, die machen drei Schritte und dann kommen sie wieder, dann machen sie vier Schritte, dann kommen sie wieder, dann machen sie fünf und dann kommen sie wieder und irgendwann gehen sie. Und dann kommen sie auch immer wieder. Aber halt als Erwachsene. Und denen die Zeit zu geben. Das ist was, was uns, glaube ich, auch viel fehlt in der westlichen Welt, ist die Zeit, Geduld, dass sich alles entfaltet, so wie es braucht, und zwar in seiner Zeit. Manche Kinder sind schneller, manche brauchen echt lang. Und das ist okay, gebt ihnen die Zeit. Helft ihnen beim Anziehen und macht lustige Spiele daraus. Und sagt nicht, ah ja, jetzt lernt endlich dich selber anzuziehen. So, das sind diese Kleinigkeiten. Oder, und ich weiß, ich habe da totales Verständnis für alle Eltern, ich weiß, dass wir selber die Zeit nicht haben, um uns die Zeit für die Kinder zu nehmen. Und das muss der Schritt sein. Das war mein Schritt, war, wo kriege ich die Zeit her? Wo finde ich die Zeit, um wirklich für meine Kinder da zu sein? Und das war immer mein Schritt. Und ich bin da gerade selber relativ schlecht drin. Ich habe mich selber sehr zugeschaufen und bin auch gerade wieder so am Gucken, wo finde ich wieder die Zeit für meine Kinder? Und jetzt brauchen sie mich aber auch nicht mehr so viel. Aber trotzdem. Und ich glaube, diese Bindung, ne, und ganz wichtig ist auch, gerade diese Bindung, wenn man dann, okay, jetzt sind sie 6 Jahre alt, jetzt gehen sie in die Schule, jetzt bin ich fertig, dann kommen sie noch Nachmittag heim, machen wir Hausaufgaben oder sind vielleicht in der Ganztagsschule und ich habe sowieso dann nur abends so den Bespaßungsteil. Und dann werden die Teenager und dann ist für die meisten, okay, jetzt ist das Kind groß, ne, jetzt muss ich es nur noch mit Essen versorgen und das war's. Aber gerade da wird es nochmal richtig intensiv. Gerade da müssen wir nochmal richtig da sein. Ja, da brauchen die uns nochmal richtig und zwar ganz neu auch nochmal so ein, hey, okay, probier dich aus in der Welt, ich bin da. Ich bin da und ich muss das auch erhalten können, was du da so alles ausprobierst. Und das finde ich gut und das finde ich nicht so gut. Ja, das dürfen wir ruhig teilen als Eltern, aber eben nicht verbieten. Und da zu sein und zu vertrauen, dass das Kind wirklich eine verantwortungsvolle Person ist, weil ich ihm eben gute Wurzeln mitgegeben habe. Und ich bin jetzt da und weil es einfach auch Spaß macht, mit denen Zeit zu verbringen. Und das ist ein Geschenk, wenn man mit denen dann Zeit verbringen darf. Genau, aber trotzdem einfach da zu sein, dieser feste Container zu sein und nicht einfach irgendwie, ja, genau.
Ja, total schön und so wertvoll eben, was du auch gesagt hast, dass genau, wir sind da und wir dürfen schon sagen, was wir, also welchen Weg wir vielleicht besser finden oder welcher vielleicht gesünder wäre oder wie auch immer. Aber genau, es nicht über Verbote zu regeln, weil am Ende, wenn sie es machen wollen, machen sie es trotzdem und erzählen es nicht. Und das ist dann halt dieser Bruch halt, ne? Wenn wir, weil Vertrauen ist da, glaube ich, auch einfach das Größte, was wir beschützen dürfen, ne? In beide Richtungen. Haben wir Vertrauen in sie, haben sie eben auch Vertrauen zu uns dann, ne?
Ja.
Jetzt mag ich super gern. Achso, du wolltest noch was sagen?
Nee.
Ich würde super gern nochmal über deine Soul Mandalas sprechen, weil die ja einfach für dich auch, also in deinem Leben auch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Und genau, da kam mir nämlich so der Gedanke, würdest du sagen, dass eben deine Mandalas, dass die quasi ein Ausdruck deiner selbst sind, wenn du sie malst?
Ja, nein. Also gar nicht unbedingt meiner selbst, sondern irgendwie dessen, was gerade da ist. Und ich male die ja nicht nur für mich. Also ich kann ein Mandala nur für mich malen, aber ich kann, oder ich male ein Mandala mit einer bestimmten Intention für mich, weil ich halt gerade in einem Prozess stecke. Und gleichzeitig erlebe ich es oft, dass es auch, also es macht noch ein bisschen mehr als nur für mich. Es gibt auch andere Prozesse mit. Ist dieses Weben. Es ist wie zum Beispiel Stricken. Ich mag es einfach mal so als Beispiel geben. Unsere Großmütter haben noch ganz viel gestrickt. Stricken ist eine unglaublich traumaregulierende Arbeit. Es ist, glaube ich, kaum jemandem bewusst, wie sehr dieses Knüpfen und Stricken und Weben, wie sehr das eigentlich was reguliert in einem Gemeinschaftsfeld. Ist total witzig. Ein paar Frauen sitzen bei uns immer im Kreis und stricken. Und ich mache auch manchmal meine Socken. Und ich muss sagen, oft, wenn wir heftige Themen haben, verstricke ich mich und muss alles wieder auflösen. Ist total witzig. Ich habe mich da schon oft mit einer Freundin drüber unterhalten. Und so ist es beim Mandala-Malen, ist es auch irgendwie so. Ich greife in dieses, ich connecte mich mit einem Feld, male in diesem Feld und bringe da auch wieder was ins Gleichgewicht. Es ist unglaublich faszinierend. Und das haben auch jetzt wirklich, ich mache so Mandala-Heilkreise online meistens. Ich will aber jetzt auch, also ich werde da kurz was offline anbieten, hier in der Nature Community. Und es haben viele auch schon erlebt. Also viele Menschen, ne, es ist einfach dieses, du sitzt zusammen in einem Kreis und da geht es halt dann noch darum zu teilen oder so. Und du kannst es auch für dich alleine machen. Aber du setzt dich mit einer bestimmten Intention zu einem bestimmten Thema hin und zeichnest ein Mandala dazu. Und du bearbeitest richtig dieses Thema in dir. Also es fließen Tränen, es ist Lachen, es kommen Gedanken hoch, ne, wo du dir denkst, wo kommt denn das jetzt her? Und du zeichnest es einfach und gehst in diesem Prozess weiter oder hältst es halt mal an und schüttelst dich und guckst du dich wieder, ne, wie du mit dem gehen kannst, was da ist. Und versinkst aber ganz in diesem Mandala und ganz in dieser Stille. Und das Krasse ist, nachher hast du noch ein Bild gemalt, das du dir an die Wand hängen kannst. Und das wirkt noch weiter. Also das wirkt immer weiter und wirkt weiter. Und es ist ein unglaublich faszinierendes Konstrukt, so ein Mandala. Also ich meine, die ganze Welt ist einfach so aufgebaut. Ja, alles ist ein Mandala und alles entfaltet sich aus dieser Mitte. Und so ist das ganze Leben aufgebaut. Ich glaube sogar, dass sich jeder Atemzug, dass sich jeder Moment neu entfaltet. Also meine Wahrnehmung ist wirklich, das wir sehen zwar ein starres Bild, ist ein bisschen so wie beim Fernseher, da sehen wir auch ein bewegtes Bild, aber eigentlich ist es eine Glasscheibe mit lauter Punkten. Aber in Wahrheit geht es wie so ein Einatmen und Ausatmen, und es dehnt sich permanent ein und aus und verändert sich wieder. Also jeden Atemzug sozusagen. Und mit dem Mandalas können wir einfach bewusster unser Leben gestalten. Genau. So ganz grob angerissen. Das ist ein Riesenthema, das wir jetzt so ganz grob angerissen haben. Und das Schöne ist, ich habe ja auch letztes Jahr ganz viel über Mandalas gemacht und habe auch angefangen, Podcasts aufzunehmen. Leider immer noch nicht online, aber too much other stuff. Genau, aber das Tolle ist, wir sind nicht, also ich bin jetzt nicht die Erste, die dieses Ding gefunden hat, ne? Das ist was Uraltes. Es kam halt einfach zu mir und ich habe es wahrscheinlich auch irgendwie schon öfter bewegt in mir, also nicht nur dieses Leben. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Tiefen damit zu beschäftigen und habe gemerkt, okay, krass, also erstens, alle, die Mandalas zeichnen, erleben das Gleiche wie ich. Das ist ja schon mal total faszinierend, ne? So irgendwie, man erlebt immer das Gleiche. Das heißt, es muss ja irgendwas dran sein. Und dann gibt es eben, es ist eine uralte Heilkunst. Es gibt bei den Natives in den Südamerika, die zeichnen Mandalas. Es gibt wirklich Völker, die nur so Heilmandalas als Heilkreise gezeichnet haben. Es gibt es im Buddhismus, es gibt es im Hinduismus, es gibt es in den christlichen Religionen, überall. Hildegard von Bingen hat Mandalas gemalt. Es gibt den C.G. Jung, der alles über Mandalas erfahren hat. Und es ist wirklich, wirklich wie so Lesen in den tiefsten Strukturen unserer Welt. Aber halt anders. Also es ist jetzt nicht mit Worten lesen, sondern mit Bildern lesen, die du kreierst.
Ja. Das ist extrem faszinierend. Tatsächlich, das war mir überhaupt nicht bewusst. Genau. Also, ja.
Deswegen will ich da einen Podcast dazu machen, weil die meisten Menschen, die meinen halt, okay, das ist ja ein schönes Bild oder so. Es gibt auch ein Seelenmandala, man kann für jeden Menschen eine Mandala zeichnen. Das macht dann auch was mit dem Menschen, wenn man dem ein Mandala zeichnet und der das dann hat. Aber noch schöner ist natürlich, du zeichnest dein eigenes Seelenmandala.
Ja, und das ist, ich finde, wenn man deine Mandalas sieht, die sind gigantisch, finde ich. Also ich finde die unglaublich beeindruckend. Also ja. Ja, absolut beeindruckend, finde ich. Und was ich gerade so, ja, genau. Und ist das, also eben diese Prozesse, ne, wenn man das dann malt, diese Prozesse, die dann hochkommen, ist das irgendwie, weil man dann sozusagen seine Konzentration auf was anderes lenkt? Oder ist das, also dass das sozusagen im alles in Wallung kommt, aber man hat ja den Fokus nicht drauf. Das heißt, man beschäftigt sich ja eigentlich mit was anderem und kann dementsprechend nicht verkrampfen. Oder ich weiß nicht, so stelle ich mir vor. Wenn man sonst in einen Prozess geht, ist das ja oft so, dann schalten sich dann doch wieder die Schutzmechanismen ein oder so.
Ich glaube, es gibt viele Ebenen. Also es gibt einmal die vom Nervensystem, es gibt psychologische Ebenen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber da gibt es tolle Menschen, die sich damit befasst haben. Und es gibt halt die Ebene, wo wir wirklich in diese Energie eintauchen. Es gibt wirklich, im Buddhismus gibt es Mönche, die legen, glaube ich. Also es gibt einmal diese Buddhisten, die Mandalas legen, das kennen manche Leute schon. Die legen richtige Altare, aber es gibt auch welche, ich glaube, die zeichnen Mandalas. Also ich weiß es jetzt nicht so. Ich bin, wie gesagt, nicht so bewandert in dem Ganzen, aber wirklich nur zum Zwecke der Erleuchtung beschäftigen die sich den ganzen Tag mit Mandalas. Und es ist wirklich so. So ein Mandala entfaltet sich aus der Mitte heraus. Und diese Mitte ist ja die Einheit, ist Gott, Spirit, das Leben, wie immer du es nennst. Und daraus entfaltet sich's. Und es ist wirklich krass, weil du kannst ein Mandala dir nicht überlegen. Ne? Du sagst jetzt, meine Mandala, gefallen meine Mandala, freut mich, dass sie dir gefallen, total schön. Und die ich finde auch, also ich habe manche Mandalas, wo ich wirklich sitze staunend davor. Und ich bin in dem Moment, bin ich wirklich nur noch der Stifthalter. Es ist total berührend, so ein Mandala zu zeichnen, weil es ist wirklich, das ist diese Hingabe, von der wir am Anfang gesprochen haben. Da bist du wirklich zu 100% in dieser Hingabe, so richtig, da fließt nur noch Gott irgendwie, das Göttliche oder whatever, was da gerade so durchfließt. Aber es ist unglaublich faszinierend und ich öffne mich eigentlich nur dafür und werde zu einem krassen Kanal und dann entstehen diese wunderschönen Bilder. Und ich kann eben Leute mitnehmen, habe ich gemerkt. Also ich kann in diesen Heilkreisen die Menschen mitnehmen, die können das dann auch. Das ist total geil. Es gibt inzwischen so eine kleine Mandala-Gruppe, wo Leute einfach mal Mandalas malen. Das wird mir immer ganz warm ums Herz. Und genau, da passiert einfach was. Und das ist diese Magie. Also es passiert wirklich Magie. Du connectest dich mit der Magie des Lebens und du lernst, diese Magie im Alltag auch zu finden. Dann, das ist das Tolle. Also desto öfter man Mandalas zeichnet, desto mehr beträgt sich das ins Leben. Ja, genau. Es ist eine Meditationsform. Also es ist tatsächlich eigentlich weniger eine Zeichenform. Es entstehen schöne Bilder dabei. Aber eigentlich ist es eine Meditationsform.
Es hörte sich auch, wie du es gerade beschrieben hast, es hörte sich so öffnend an. Wenn du, als du gerade gesagt hast, du startest, also man startet im Kern und dann webt es sich eben immer weiter so nach außen. Das hat in dem Moment, als du es beschrieben hast, hatte ich schon das Gefühl, es öffnet sich irgendwie. Also das,
ja, gut so. Das ist echt faszinierend. Also es ist wirklich, ja, ich weiß auch, ich liebe es einfach. Es tut mir gut und ich habe tatsächlich, das ist auch wenn ich so drüber rede, ich merke, ich zeichne zu wenig in letzter Zeit. Ich bin so viel mit anderem Kram beschäftigt, eben mit Beziehung gestalten und Gemeinschaft gestalten. Aber ich vermisse es ein bisschen. Das liegt aber daran, dass ich umziehe und schon alles eingepackt habe und gerade nicht mehr einfach zeichnen kann. Genau, und ich freue mich drauf, wenn jetzt der Winter kommt. Und das ist übrigens wirklich was, ich merke, im Sommer zeichne ich bei weitem nicht so viel und im Winter, wenn es dann in den Rückzug geht, so in diese, ne, im Sommer ist es irgendwie mehr so das Außen und im Winter ist mehr so das Innen. Es ist einfach so. Genieße den Winter inzwischen auch wieder sehr. Und da zur Zeit für diese feinen Meditationssachen und Zeichnungen. Ich werde auch den Winter wieder was anbieten. Also ich werde auch wieder Online-Malkreise machen und werde auch auf jeden Fall vor Ort hier mindestens einen Kurs machen. Ich hoffe, jetzt irgendwie.
Und dann hat es doch im Grunde genommen, ist es völlig unabhängig davon, ob man zeichnen kann oder nicht, dann, oder? Wenn
total.
Du nicht schreibst.
Genau. Das ist mir auch so wichtig, weil viele Leute sagen dann so, ja, okay, es ist schön, was du machst, aber ich könnte es nicht. Mhm. Ich kann ja nicht zeichnen. Sag, doch, du kannst es genauso wie ich. Weil klar, ne, ist mir schon klar, ich kann diese Formen inzwischen. Ich habe seit 2017, ich habe eine Zeit lang täglich gemahlen. Also natürlich fallen mir diese Formen irgendwie leichter. Und du bist am Anfang vielleicht noch ein bisschen verkrampfter. Es ist aber ganz normal. Das ist wie wenn ich tanze. Ja, ich gehe auch nicht rein und dann kann ich wie eine Ballerina tanzen, sondern ich tanze einfach jeden Tag und dann irgendwie fange ich an, so Bewegungen auf einmal in mir zu entdecken. Und so ist es beim Mandala-Zeichnen auch. Also das Einzige, was du brauchst, ist wirklich die Lust drauf, wo du sagst, hey, das interessiert mich. Ich hätte da Lust drauf. Und ich habe auch auf meiner Seite so einen ganz kleinen Anfängerkurs, den kann man sich runterladen. For free. Und genau. Es ist einfach, es macht Spaß. Also es ist wirklich, es macht Spaß. Es ist eine geile Meditationstechnik. Es ist wirklich eine richtige Rückbindung an das Göttliche. Und es ist einfach eine Übungssache. Und es geht. Das Wichtige, also das ist das, was ich in meinen Kursen und Kreisen immer so mache. Es geht eben nicht darum, ein schönes Bild zu zeichnen. Ich habe auch schon fürchterlich hässliche Mandalas gezeichnet. Also wirklich, die hänge ich halt nicht an die Wand. Wobei auch das wäre mal ein interessantes Projekt. Aber es geht wirklich nicht darum, ein schönes Bild zu malen. Und es geht auch nicht darum, es fertig zu machen. Ich meine, es ist super, wenn du es fertig machst, aber es muss nicht sein. Und es geht darum, dass du einfach das machst und die Freude an deinem Ausdruck wiederfindest. Weil das ist für mich das große Geschenk. So. Bei allem, beim Zeichnen, beim Singen, beim Tanzen, whatever. So. Es geht nie darum, du musst kein Tänzer werden, du musst kein Sänger werden, du musst kein Künstler werden, sondern es geht darum, dass du deine Freude an deinem Ausdruck, und zwar an deinem ureigenen Ausdruck, wiederfindest. Mhm. Und da können wir wundervoll diese ganzen Schulblockaden abbauen, beim Mandala-Zeichnen zum Beispiel.
Genau, und einfach, das war auch gerade genau der Gedanke, der mir kam, dass unabhängig davon, weil die Bewertung ist ja hinterher sowieso total subjektiv, ob das Bild wirklich schön ist oder nicht schön ist oder ob man schön tanzt oder nicht, das ist ja total subjektiv, ne, die Bewertung und völlig unabhängig davon. Einfach machen, ja.
Ja.
Schön.
Und sie berühren halt, ne, sie berühren immer. Also das ist das Schöne, das ist echt. Ich weiß nicht, es hat einfach so eine Magie und ich hab so ein Mädel, die von einer Freundin, die Tochter, die kenne ich einfach seit ihrer Geburt und letztes Jahr kam die mit ihrer Mappe und hat gesagt, guck mal, Christina, ich zeichne jetzt auch Mandalas und das ist so unglaublich wunderschön. Also das ist, ich weiß auch nicht. Oder dann auch die Mandalas von meiner Tochter, wie die kleiner war und noch gemahlen hat. Und das ist einfach ja, ein schöner Ausdruck des Lebens.
Toll. Ja. Abschließend würde ich super gern einmal von dir wissen, wofür bist du dankbar in der aktuellen Zeit?
sehr für meine Gemeinschaft. Also überhaupt dieses meine Gemeinschaft sagen zu können, das hat gedauert. Und ich bin einfach sehr dankbar für die Menschen, mit denen ich hier jeden Tag sein darf, wirken darf, die hierher kommen, um uns zu besuchen, um uns ein bisschen zu unterstützen. Und, ja, meine Familie auf jeden Fall. Aber, ja. Ja.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den Austausch mit dir. Total schön. Und ja, für die Einblicke, die du uns auch in das Gemeinschaftsleben gegeben hast, weil es einfach so wertvoll ist, das, was du im Kleinen bei euch beschrieben hast, mitzunehmen und für das Leben im Großen. Also vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch für das wunderschöne Gespräch. Ich fühle mich sehr getragen, gehalten. Ja, einfach schön. Danke dir, du machst das ganz, ganz wunderbar. Danke, genau. Es macht mir auch immer, es ist witzig in solchen Gesprächen, es macht mir dann selber auch immer wieder Mut, da weiterzumachen, wo man selber, wenn man drinsteckt, sich denkt, warum eigentlich? Und danke auch an alle, die dabei waren und die jetzt geguckt haben. Ja.